Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zum Radio Enlighten Next Webcast diese Woche wieder mit unserer Dialogserie.
Schönen guten Abend. Mein Name ist Katrin Karnet. Ich freue mich, heute wieder hier zu sein mit Tom Steininger.
Ja, und das Thema, das wir uns heute vorgenommen haben, geht über die Entwicklung der Seele. Ein sehr wichtiger Aspekt unserer Arbeit bei Enlighten Next. Und so wie wir meinen, ein sehr wichtiger, wenn nicht vielleicht sogar der wichtigste Aspekt spiritueller Arbeit überhaupt.
Ja, das wollte ich auch gerade nochmal betonen. Wahrscheinlich wirklich einer der zentralsten Arbeiten, die wir machen. Wie wir auch immer in vorigen Webcasts schon besprochen haben, es geht hier sehr, sehr viel über die spirituelle Entwicklung jenseits des Ego, Transzendenz, nicht nur als Erfahrung, sondern wirklich, was heißt es, eine Integrität als Mensch zu entwickeln.
Ja, mit dem Wort Integrität hast du ja auch hier schon einen wichtigen Begriff vorweggenommen, weil das Wort Seele ist natürlich ein großes Wort und sehr viel ist gesagt und geschrieben worden über die Seele und auch sehr viel Richtiges und sehr Wichtiges. Die Art und Weise, wie wir über Seele reden, hat eine sehr konkrete Dimension. Und diese konkrete Dimension hat sehr viel auch mit dem Wort zu tun, was du mit Integrität angesprochen hast. Ich möchte einfach es vielleicht in ein paar Worte umreißen, wir werden sicher in dem Gespräch nachher noch mehr dazu kommen, weil spirituelle Arbeit hat einerseits sehr viel mit dem zu tun, was in spiritueller Praxis, und hier meine ich jetzt Meditationspraxis, erfahren werden kann. Diese Transzendenz, das, was je nach Tradition die Erfahrung des Absoluten, Gotteserfahrung, Nichts, Nirvana, wie auch immer heißen kann, etwas, was immer eine Dimension des Absoluten ist und was in seiner Reflexion immer etwas absolut Positives ist. Und jeder, der eine spirituelle Erfahrung gemacht hat dieser Art, weiß, dass diese positive Qualität dieser Erfahrung eine der grundlegenden Qualitäten dessen ist, was eben hier auch erfasst werden kann. Und Seelenqualität, so wie Endo Cohen darüber spricht, hat sehr viel damit zu tun, wie gehe ich als Individuum mit dem, was ich hier erfahre, um. Das heißt, welche Integrität entwickle ich angesichts dessen, was sich vielleicht einem hier offenbart hat. Weil spirituelle Erfahrung selbst ist einfach eins, spirituelle Erfahrung. Sie kann überwältigend sein, sie kann wunderschön sein, sie kann erschreckend sein, wie auch immer. Aber sie fordert uns als Menschen heraus, darauf zu antworten. Eine menschliche Antwort darauf zu finden. Und die Stärke, hier wirklich eine Antwort zu finden, die der Erfahrung entspricht, immer mehr entspricht. Und ein lebendiger, sich entwickelnder Ausdruck dieser Erfahrung ist. Das ist das, was wir in unserer Arbeit, und das ist das, was Endo Cohen mit Seelenstärke beschreibt. Und dieser ganz direkte, unmittelbare Bezug von Seele ist das, was wir hier wirklich am spannendsten finden, obwohl sich natürlich über Seele auch sehr, sehr, sehr viel mehr sagen lässt.
Und wer den Text lesen konnte, den wir euch mitgeschickt haben, hat vielleicht auch gelesen, dass Endo sogar sagt, es kann sogar gefährlich sein, wenn wir diese Dimension übersehen und nur über die Transzendenz sprechen, zu dem Punkt, wo wir gerade stehen als Menschheit, wie weit wir eigentlich entwickelt sind, zu diesen Fähigkeiten, Integrität, wirkliche tiefste Liebe, Güte, Transparenz. Denn oft glauben wir, dass wir mehr entwickelt sind, als wir eigentlich sind. Und erst in der wirklichen Herausforderung einer solchen spirituellen Entwicklung gegenüberstehend und auch in der Reflexion mit einem echten spirituellen Meister, und diejenigen, die so eine Beziehung kennen, wissen sicherlich, worüber wir reden, sehen wir eigentlich, wo stehen wir wirklich in unserer Fähigkeit zur Integrität dieser Dimension gegenüber.
Ja. Und auch wenn wir ehrlich sind und miteinander in Dialog sind, ist das etwas, das eigentlich wahrnehmbar ist. Also im Umgang miteinander, in der Begegnung miteinander, ist zweierlei wahrnehmbar. Nämlich die Tiefe, die wir haben, die Tiefe, die wir in eine Begegnung einbringen können, die Tiefe, die zwei, drei oder mehr Menschen in eine bestimmte konkrete Begegnung oder auch in eine Form des Miteinanderlebens, sei es ein Arbeitszusammenhang, sei es ein Lebens-, ein Liebeszusammenhang, die Tiefe, die wir hier einbringen können, und andererseits, wie wir gemeinsam mit dieser Tiefe umgehen.
Oder anders gesagt, wenn wir Menschen treffen, ist es uns nicht so wichtig zu wissen, was für großartige Erfahrungen sie in ihrem Leben hatten, sondern wir wollen wissen, wo steht oder was, also du sagst das Wort Tiefe, oder auch, was drückt dieser Mensch im Leben aus?
Ja. Ein Beispiel, das mir immer wieder hier dazu einfällt, ist etwas, was auch Endo Cohen öfters hier angeführt hat, indem er gesagt hat, ihm ist ein Mensch mit Integrität tausendmal lieber als jemand, der erleuchtet ist, aber dem diese Integrität fehlt. Und eines meiner Lieblingsbeispiele, ich habe es auch hier in unserem Webcast schon oft und oft gebracht, aber es ist einfach das erste Beispiel, das mir hier kommt, ist jemand wie Nelson Mandela. Nelson Mandela, man kann darüber argumentieren, ob Nelson Mandela erleuchtet ist. Wahrscheinlich würden das nicht viele Leute behaupten, ob es ist oder nicht, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, dass er eine große Seele ist. Darüber kann man sehr schnell mit sehr vielen Menschen eine Übereinstimmung finden. Dass er mit dem, was er gemacht hat, mit dem, wie er in seinem Land sich für etwas absolut Positives eingesetzt hat, in einem Augenblick, in dem er als Mensch ja fast dazu berechtigt gewesen wäre, einen Rachefeldzug gegen seine Peiniger zu führen, nachdem er nach jahrzehntelanger Haft entlassen worden ist, und er die Seelenstärke hatte, hier ganz anders zu reagieren, schlicht und einfach, weil das Land Südafrika etwas anderes brauchte und er die Tiefe und die Integrität besaß, dem Rechnung zu tragen. Und ich glaube, wenn wir dieses Beispiel anführen, und Nelson Mandela ist einfach ein Beispiel, das deswegen so gern von mir auch verwendet wird, weil es ein so eingängliches und bekanntes Beispiel ist, aber es gibt unzählige oder zumindest viele solcher Beispiele, wo Menschen sichtbar sind, wo es jetzt nicht der Punkt ist, ob jemand erleuchtet ist, sondern welche Seelenstärke er zum Ausdruck bringt. Weil andersrum gesagt, es gibt auch Menschen, denen man begegnet, von denen man liest, mit denen man vielleicht im Gespräch war oder hört oder Vorträge hört, wo einfach in der Art und Weise, wie er oder sie sich zum Ausdruck bringt, sehr offensichtlich ist, dass der oder diejenige eine tiefe spirituelle Realisation haben. Dass da eine Manifestation von etwas sichtbar wird, was ja einfach tief in die Transzendenz hineinreicht. Und wo man das nicht verleugnen kann, und um es in eine andere Sprache zu bringen, wo man nicht verleugnen kann, dass hier zumindest ein gewisser Grad an Erleuchtung vorhanden ist. Und trotzdem zeigt sich unmittelbar oder in der Zeit, dass der oder diejenige in der Art und Weise, wie sie ihr Leben leben, in der Art und Weise, wie sie auch das leben, was sie offensichtlich so tief erfahren und auch realisiert haben, dem nicht gerecht werden. Und von dieser Qualität sprechen wir. Und diese Qualität ist nicht unbedingt die Qualität der Realisation von Transzendenz, des Absoluten, des Göttlichen, sondern es ist die Kraft, wie ich als Individuum mich dazu verhalte.
Vielleicht auch nochmal ganz langsam zu dem zurück, was du auch am Anfang gebracht hattest. Wie verstehen wir dieses Wort Seele? Um es einfach noch ein bisschen mehr auszuleuchten in dem Kontext, was du eben besprochen hast. Denn oft beziehen wir uns oder wir schauen, also der Kontext, über in dem wir hier sprechen, ist ja ein spiritueller Kontext, der jetzt kein traditionell religiöser Kontext ist. Und wenn wir spirituell Suchende in diesem Kontext treffen, geht es sehr viel darum, diese Erleuchtung zu finden. Freiheit von der Enge, die wir erfahren in unserem psychologischen Ego. Und was wir uns anschauen, ist oft mehr diese Dimension, einfach frei davon sein zu wollen, ohne zu kontemplieren, was sind die Konsequenzen dafür, für mich als Mensch. Mhm. Und in dieser Form wollte ich einfach dieses Wort Seele nochmal reinbringen, denn es war auch für uns erstmal eine Entwicklung, herauszufinden, was bedeutet Seele in diesem Kontext, wie Andrew Cohen darüber spricht, weil wir alle als spirituelle Sucher auch zu ihm gekommen sind, du und ich. Und dann herausfinden mussten, die Anforderungen, die er an einen seiner Schüler stellt oder eben überhaupt an einen Menschen stellt, hat viel mehr, wie wir vorher gesagt haben, mit dieser Dimension zu tun, der Integrität des Menschseins, als nach dieser Erfahrung zu suchen. Also auch einfach zu schauen, wir haben sehr, sehr wenig überhaupt einen Bezug dazu, uns selbst so zu reflektieren. Mhm. Und dass diese Fähigkeit in uns kultiviert und entwickelt werden kann und dass das wirkliche spirituelle Praxis ist, war für mich eins der größten Erleuchtungserlebnisse sozusagen auf meinem spirituellen Weg.
Ja, und es ist auch viel unbequemer als die große spirituelle Erfahrung. Und ich möchte die große spirituelle Erfahrung überhaupt nicht kleinreden, weil ich glaube, dass sie die Grundlage von allem ist, weil sie uns erlaubt, eine innere freie Beziehung zu allem aufzunehmen. Und erst in der Realisation dieser Freiheit von allem und zu allem kann hier etwas Unbedingtes mit zum Ausdruck kommen. Aber wenn wir unser Leben miteinander anschauen, einfach als Menschen in den jeweiligen Zusammenhängen, in denen wir sind, Arbeitszusammenhänge, Familienzusammenhänge, Beziehungszusammenhänge, Freundschaftszusammenhänge, und wir genau hinschauen, was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig in der Art und Weise, wie wir, ganz simpel gesagt, miteinander Mensch sind? Wenn man da genau hinschaut, sehe ich zwei Dimensionen. Und das eine hat mit der Freiheit zu tun, in der wir einander begegnen können. Das heißt, inwiefern unsere Begegnung eine Begegnung ist in einem Kontext, der universell ist, wo die universelle Natur dessen, was es heißt, Mensch zu sein, die universelle Natur des Menschseins selbst, in der Art und Weise, wie wir, was auch immer wir miteinander machen, zum Ausdruck kommt. Und das Zweite ist eben die Frage, wie sehr wir, wie tief auch immer unsere Erfahrung dessen sein mag, wie dieser Erfahrung gerecht werden. Das heißt, es gibt durchaus Menschen, wo vielleicht die Erfahrung nicht die Tiefe hat von jemand anderem, aber ich merke, dass er oder sie einen Umgang mit der Tiefe ihrer oder seiner Erfahrung hat, die mich sehr beeindruckt. Wo ich merke, dass hier etwas gehalten wird, was nicht selbstverständlich ist. Dass hier eben nicht Dinge aufeinander abgewälzt werden, aufeinander losgelassen werden, sondern dass hier sowohl die Dimension der Freiheit als auch die Dimension der Entfaltungsmöglichkeit des Lebens selber, das was in unserer Arbeit einfach dieser Werdensimpuls der Spiritualität ist, dass dem einfach Raum gegeben wird. Um dem Raum zu geben, brauche ich aber die Stärke, mit all dem, wo ich vielleicht den Elefanten im Porzellanladen spielen möchte, weil mir gerade danach nicht ist, weil ich gerade sauer bin oder weil ich gerade so euphorisch bin oder weil ich gerade was auch immer, mir dieser Entwicklungskontext, der immer gleich ist, als solcher prinzipiell immer gleich ist, auch wenn er immer eine andere Form annimmt. Aber in jeder Situation, wenn ich genau hinschaue, ist ein ganz realer Entwicklungskontext da, da ist immer eine reale Möglichkeit in jeder zwischenmenschlichen Begegnung, die, wenn ich nur interessiert genug bin, zum Ausdruck gebracht werden kann. Das heißt, es gibt immer ein höchstes Potenzial, das zur Entfaltung gebracht werden kann, wenn alle Beteiligten genügend daran interessiert sind. Und das Schönste einer zwischenmenschlichen Beziehung entsteht, wenn das zu dem größtmöglichen Grade miteinander gehalten und entwickelt werden kann. Und dann entsteht etwas, und es entsteht dadurch, indem wir eine klare Wahrnehmung des Potenzials einer Situation haben, aber auch eine klare Wahrnehmung dessen, was entgegensteht, sprich dem Ego, sei es mein Stolz, meine Trägheit, meine Bequemlichkeit, meine Arroganz oder mein Minderwertigkeitskomplex, all diese Ticks, dass ich hier die so weit im Blick habe, dass ich sie so weit außen vor halten kann. Hier geht es auch nicht um Perfektion, aber dass ich sie so weit außen vor halten kann, dass dieser Entwicklungsimpuls selber zwischen uns die Chance hat, sich zu entfalten. Und diese Beziehungszusammenhänge, wo das die unsere gemeinsame Lebensgrundlage ist, da ist tausendmal mehr möglich als in üblichen Beziehungszusammenhängen, wo jeder mit seiner Privatagenda verwickelt mit dem anderen und der anderen in ihrer Privatagenda ineinander eine Verwickeltheit haben, wo es eigentlich um nichts geht als eine Vermittlung von Kompromissen oder Kriegsführung der verschiedenen Privatagenda, sprich der verschiedenen Egos. Das heißt, hier eine große Dimension wahrzunehmen, und es verlangt eine große Perspektive und auch eine tiefe Feinfühligkeit, eine Sensibilität der Wahrnehmung. Das erlaubt ein anderes Menschsein.
Absolut. Und ich würde es vielleicht einfach nochmal in ein paar anderen Worten beschreiben, was du so schön dargestellt hast. Die Entwicklung der Seele kann erst in diesem Feld dieser größeren Begegnung passieren, beziehungsweise wo der Mensch anfängt, sich in einem größeren Kontext zu sehen, als nur seiner eigenen individuellen Bezugsfläche. Mhm. Dieses Feld ist das, was uns aufwachen lässt, also dieses Erwachen zu diesem Feld lässt uns auch aufwachen zu der menschlichen Dimension, die dazu resoniert, was wir als Seele beschreiben. Und das hat mich immer fasziniert, als ich anfing, Andrews Text darüber zu lesen, diese Zweiseitigkeit, dass es einerseits genau der Teil in uns ist, der uns zu diesem großen Kontext erwachen lässt, der die Seele auch ist, und aus genau dieser Teil aber auch entwickelt werden muss. Das heißt, je mehr wir integer in unserem Handeln sind gegenüber unserer größten Erfahrung des größtmöglichen menschlichen des menschlichen Potenzials beziehungsweise des größten Kontextes, in dem ich mich erkennen kann, dieses Zusammenspiel dessen, dass ich praktisch dieses Erwachen dazu brauche, zu dem ich integer sein muss, um diesen Kern in mir zu entwickeln. Und je mehr Integrität ich dem gegenüber ausdrücken kann und demnach handeln kann, demnach meine Begegnungen pflegen kann, meine zwischenmenschlichen Beziehungen pflegen kann, meine Werte pflegen kann, zu dem Maße stärkt das auch diese Seele oder diesen Kern in mir. Mhm. Und das erlaubt wiederum zu mehr Öffnung zu der tiefsten Dimension des Menschseins.
Ich glaube, was wirklich sehr entscheidend ist von dem, was du jetzt angesprochen hast, ist, dass es diese Wachheit zu dieser anderen Dimension braucht, um überhaupt Seelenstärke entwickeln zu können. Zumindest in einem gewissen Maße. Weil eine Art und Weise zu verstehen, was wir hier Seelenstärke nennen, ist, dass es das Aushalten einer Spannung ist. Das Aushalten einer seelischen Spannung, und zwar der Spannung zwischen meiner tiefsten Erfahrung und meiner Individualität mit seinem Ego. Und die Stärke, von der wir sprechen, das, was wir Seelenstärke nennen, ist die Stärke in der Aushaltung dieser Spannung. Aber diese Spannung kann sich überhaupt erst aufbauen, wenn es die andere Seite dieser Spannung gibt. Das heißt, erst in der Erfahrung von Freiheit selbst stellt sich mein Ego überhaupt in ein Spannungsverhältnis oder besteht erst die Möglichkeit, dass sich mein Ego in ein Spannungsverhältnis stellt. Weil solange ich keine tiefe Erfahrung der Freiheit selbst habe, gibt es sowieso nur Ego. Und die einzige Spannung, die es hier gibt, ist vielleicht das zwischen Ego und Ego. Aber das ist eine vollkommen andere Spannung, von der wir hier reden. Das heißt, es braucht, und das ist eben die Kehrseite davon, es braucht diese andere Seite, und diese andere Seite ist die Tiefe unserer Erfahrung. Die Tiefe dessen, was in absoluter Dimension an innerer Freiheit erfahrbar ist. Aber in dem Augenblick, in dem diese Erfahrung vorhanden ist, und sie muss nicht mal perfekt sein, stellt sich eine Frage, nämlich wie verhalte ich mich dazu?
Ich finde das total schön, wie du jetzt diese zwei Teile rausgebracht hast, und zwar das Spannungsfeld und die Wachheit. Und die Spannung kommt ja auch daher, und das ist ja eigentlich auch ein Beweis dafür, wo wir als Menschen stehen. Die Wachheit kommt durch das Erwachen zu dem großen Kontext, zu der Absolutheit. Die in dem Erwachen dazu sind wir erst in der Lage, überhaupt wach zu sein. Und die Spannung kommt dann, wenn du eigentlich in der Reflexion dazu stehst, wo stehe ich als Mensch in der Bewusstseinsentwicklung grundsätzlich. Und wenn wir erfahren, dass wir da in einer Spannung sind, dann schreit das ja förmlich danach, dass hier Entwicklung nötig ist.
Ja.
Und dann stellt sich die Frage, und das hast du, glaube ich, gerade auch gesagt, wie verhalte ich mich dazu? Genau.
Für uns in den Leitnext ist ja heute ein besonderer Tag. Wir haben so einige Feiertage in unserem kleinen Kontext, den wir miteinander aufrechterhalten, die so Marker sind von entscheidenden Ereignissen in unserer Arbeit. Ereignissen, die kollektiv zwischen uns passiert sind, oder auch Entscheidungen, Ereignisse, die dem allen vorausgehen, und das ist heute so ein Tag, nämlich es ist der Tag, der an dem Enno Cohen zum Lehren angefangen hat, weil er zu etwas aufgewacht ist in der Begegnung mit seinem Lehrer, das die Grundlage für ihn geliefert hat, überhaupt diese Arbeit anzufangen, die er jetzt macht. Und das ist diese Freiheitsdimension, von der du und ich jetzt gerade immer wieder sprechen. Und es ist einfach so wichtig zu sehen, wie sehr diese Freiheitsdimension all dem zugrunde liegt. Dass hier in der Erkenntnis des Ganzen, wie auch immer man es wieder bringt, eine Möglichkeit sichtbar wird, die einfach sonst in unserer Begrenztheit, in unserer Relativität überhaupt nicht zugänglich ist. Auf einmal wird eine Dimension und auch eine Schönheit von etwas sichtbar, die immer schon da ist. Deswegen auch dann oft die traditionellen Wortformulierungen, Fülle ist Leere und Leere ist Fülle, weil das eine Erfahrung von etwas ist, wo Leere und Fülle nicht mehr unterscheidbar sind, weil es eine Lehre ist, die in sich absolut voll ist, wo nichts fehlt, obwohl nichts da sein muss. Aber das ist immer nur der Anfang von etwas. Und wie tief unsere tiefsten spirituellen Erfahrungen auch sein mögen, eigentlich sind sie nur Herausforderungen für uns. Mhm. Eine spirituelle Erfahrung ist eigentlich eine Riesenherausforderung, sich zu etwas Größerem verhalten zu müssen, als ich je vorher wahrgenommen habe. Und wirklich den Hut ziehe ich vor jenen Menschen, die diese Herausforderung annehmen. Ich bin tief beeindruckt, wenn jemand eine tiefe Erfahrung hat, aber wirklich den Hut ziehe ich vor den Menschen, die diese Herausforderung annehmen, sich dem zu stellen. Weil da ist so sichtbar, die Menschen sind wertvoll. Die bringen uns als Menschheit einen Impuls, den wir alle brauchen. Und wir stehen in der gleichen Herausforderung.
Ja, weil nur das ist eben auch wirklich sichtbar. Denn es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr Menschen, die tiefe Erfahrungen gemacht haben, sich dessen entweder nicht wirklich der Tragweite bewusst oder nicht wirklich die Entwicklung der Seele in sich tragend, daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Und ich denke, es ist absolut wichtig, den Dialog darüber zu führen, denn auch das hilft uns, wacher zu werden zu dem, was unsere Erfahrungen wirklich bedeuten.
Ich denke, vielleicht ist ja auch ein guter Zeitpunkt, das Gespräch hier auch aufzumachen, und ich hoffe, dass wir hier auf Interesse stoßen, wenn du vielleicht nochmal die Telefonnummer durchsagen magst.
Wir haben einmal eine Möglichkeit, dass ihr euch einwählt oder auch uns eine E-Mail schickt und eine Bemerkung oder eine Frage uns e-mailt an radio@enlightennext.org, enlightennext mit Doppel-N in der Mitte, oder uns anruft unter der Nummer 001 219 509 8 und dreimal die 2 und der Zugangscode 5295 00 und die Raute-Taste. Wir werden das Telefon jetzt so umstellen, dass ihr euch dazu schalten könnt und wir euch dann auch gleich hören. Einen Augenblick bitte.
Okay, wenn jemand hier in der Leitung ist, der hier sich schon einbringen möchte, die Leitung ist offen.
Ja, wir wissen, dass die Leute am Computer uns immer so um eine halbe Minute verzögert hören. Warten wir eben noch einen Augenblick, sich vielleicht auch jemand eingewählt hat.
Hallo, hier ist Johannes.
Hallo, Johannes.
Hallo, Tom. Fand es sehr interessant, was ihr da über die Seele gesagt habt, und ich würde mal vielleicht noch in anderen Worten sagen, die Seele ist vermutlich das Umfassendere, was wir haben. Das beinhaltet unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein und vielleicht noch andere Teile. Mhm. Und wenn ich zur Integrität kommen möchte, glaube ich, ist sehr wichtig auch zu wissen, was in meinem Unterbewusstsein schlummert und vor allem, was in den Ecken sitzt, die ich aufgrund meiner Entwicklung verdrängt habe. Weil diese Dinge tun mich auch sehr stark beeinflussen, und solange ich sie nicht kenne, bin ich der Spielball von diesen Dingen. Häufig wird es ja auch als Schatten bezeichnet.
Mhm. Dem stimme ich auch zu. Und ich würde es aber gern von der anderen Seite her aufrollen, weil von meiner Erfahrung her, es braucht das, was du Schattenarbeit nennst, meines Erachtens sehr dringend. Der Schatten wird wirklich erst sichtbar im Lichte des Lichts. Das heißt, es ist in der Erfahrung dessen, was möglich ist, wird auch sichtbar, was im Weg steht. Und insofern glaube ich, dass die Arbeit einfach sehr stark darin besteht, in der Tiefe der Erfahrungen, in der Tiefe dessen, was möglich ist, auch mit ins Bild zu bekommen, wo hier das, was du schreibst, die Dinge sind, wo ich nicht hinschauen möchte. Und die zwei Sachen gehören für mich absolut zusammen. Der Kontext ist das, was als Potenzial sichtbar wird. Und das unterscheidet meines Erachtens auch die spirituelle Arbeit von einer Arbeit, die rein auf eine psychologische Dimension beschränkt ist, weil der Kontext, dieser Kontext des absolut Möglichen ist und dadurch auch die Herausforderung eine größere ist.
Ja, ich denke, wenn man im Kontext von Spiritualität und evolutionären Impuls auch Schattenarbeit macht, hat auch die Schattenarbeit einen anderen Sinn im gewissen Sinne, weil es nicht nur das Aufarbeiten von Fehlstellen ist, sondern Schritte zur Befreiung sind.
Exakt. Mhm.
Es ist auch wirklich auch so aus unserer Arbeit gesprochen, es geht nicht darum, irgendetwas jetzt aufarbeiten zu müssen, um des Aufarbeitens wegen, sondern in dem zusammen sich entwickeln wollen, in dem sich zusammen spirituell entwickeln wollen und ganz konkret eben auch in der Beziehung mit einem spirituellen Lehrer, kommst du immer wieder an Herausforderungen und musst dich immer wieder Dingen stellen. Aber dann ist einfach die Frage, wie stark bist du und wie, da kommt eben auch diese Frage der Seelenstärke rein, wie stark ist deine Seele, dich diesem Spannungsfeld zu stellen und dann dich doch wieder für das Größtmögliche zu entscheiden, ohne dass du eine lange Zeit der Aufarbeitung brauchst. Das heißt nicht, dass du nicht die Dinge sehen musst, aber du kannst dich durch die gewonnene fundamentale Freiheit immer wieder entscheiden, dich für den größtmöglichen Kontext, also kannst dich immer wieder für den größtmöglichen Kontext entscheiden.
Ich möchte das gern mit einem Beispiel auch anschauen, das mit dem Telefonat von letzter Woche zu tun hat. Das Telefonat von letzter Woche, das ich hier mit Thomas Hübel gehabt hat, es ging ja um die Veranstaltung Wahrheit heilt, 65 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, vom Trauma zur Kraft der Verantwortung. Man könnte auch sagen, vom Trauma zur Seelenstärke, aber auf einer kollektiven Ebene. Und hier sprechen wir nicht von einem Individuum, sondern wir sprechen von einer Kultur und den allen beteiligten Individuen innerhalb einer Kultur, mit einem riesigen traumatischen Ereignis, das noch immer, 65 Jahre danach, einen tiefen Schatten auf unsere Gegenwart wirft. Und zu sehen, die Art und Weise, wie wir uns das Potenzial, uns dem Potenzial unserer Kultur stellen, so wie man sich jedem das im eigenen persönlichen Potenzial stellt, kann man sich auch dem Potenzial einer Kultur stellen. Das ist nur möglich, indem es in einem absolut großen Kontext von Möglichkeit, von dem, was im positivsten Sinn Potenzial ist, man sich fragt, was ist das, dieses Potenzial, und wo kann es hingehen? Und dann sieht, dass hier ein Haufen im Weg steht. Und die Art und Weise, wie wir in der Lage sind, hier auch die dunkelsten Seiten dessen anzusehen, was deutsche Geschichte ausmacht. Einfach den Holocaust weder zu verleugnen, noch in einer Schuldstarre hängen zu bleiben, sondern hier eine tiefe Menschlichkeit zu dem gegenüber zu entwickeln, ist etwas, was auf einer kollektiven, kulturellen Ebene genau das anspricht, was wir vorher mit Seelenstärke gemeint haben. Und das trifft nicht nur für Kulturen, sondern es trifft genauso für jeden Einzelnen und den Umgang von uns Einzelnen mit den, wie du richtigerweise angesprochen hast, Johannes, den Schattenseiten dessen zu tun, was unsere menschliche Existenz ausmacht.
Ja, und das Beispiel ist eigentlich sehr gut, weil es zeigt, man muss gar nicht das selbst erlebt haben.
Ja.
Weil dann entsteht ja das Trauma, wenn ich es selbst erlebt habe. Aber ich bin ja eine Generation weiter oder zwei Generationen weiter, aber kriege die Verdrängung mit. Die Verdrängung, die schon damals stattgefunden hat, die wird weitergegeben von einer Generation zur anderen. Und das ist das, was wir anschauen müssen, was verdrängt wurde und was wir auch, was ich selbst auch verdränge. Ich mag da auch nicht gerne hinschauen.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch ist es nicht nur das Verdrängen von was Vergangenem, sondern ich glaube, wir müssen uns auch bewusst sein, dass der Mensch eine Seite hat, manchmal nenne ich sie gern die Wolfsnatur, die ihn, wenn die Umstände so sind und er nicht sehr stark ist in seiner Seele, er selbst zum Wolf wird.
Ja.
Und andere Menschen halt niedermetzelt, kaputt macht. Mhm. Und ich meine, wir sehen es ja, es ist ja seit dem Dritten Reich auf diesem Globus noch viel mehr Leid geschehen.
Nee, du hast vollkommen recht. Du hast uns ja zur letzten Sendung auch einen längeren Brief geschrieben, wo ich mich auch jetzt gleich mal entschuldigen muss, dass ich noch nicht dazu gekommen bin, dir zu antworten zu diesem Brief.
Ich werde nicht erwartet.
Ich werde aber noch machen, wo du das auch mit ansprichst. Und ich glaube, von dieser Gegenwärtigkeit, die du sprichst, das ist auch das Entscheidende. Weil das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist die Gegenwärtigkeit von unserem Umgang mit Leben. Und unsere Seelenstärke zeigt sich dort, wo wir real mit dem, was das Leben jetzt an Herausforderung und an Potenzial ist, mit dem mit Größe begehen können.
Weil eine Erfahrung, eine wichtige Erfahrung, die man macht in der spirituellen Erfahrung, ist, dass das Leben zutiefst positiv ist. Und wenn wir hier von dieser Möglichkeit sprechen und der Schattenarbeit in dem Kontext von der größtmöglichen Perspektive oder der höchsten Möglichkeit dessen, was da ist, dann ist das ja auch alles in diesem Kontext, dass das Leben zutiefst positiv ist. Aber ist das wirklich der Platz, von dem wir auch immer ausgehen? Ja? Also von welchem Platz aus schaue ich denn die Verdrängung oder die Schatten oder die Konditionierung mir an? Oftmals eben von der limitierten Seite der Negativität. Etwas ist falsch.
Ja. Genau. Wir haben hier auch eine E-Mail-Anfrage und bei der E-Mail-Anfrage ist auch gleich ein PS dabei, dass die Einwahl leider nicht funktioniert. Also falls bei jemand anderem die Einwahl auch nicht funktionieren sollte, bei manchen geht es ja offensichtlich, aber bei manchen anscheinend nicht. Die Alternative ist nach wie vor auch uns ein E-Mail zu schicken. Dieses E-Mail-Adresse heißt radio@enlightennext, enlightennext mit zwei N in der Mitte, .org, und das kommt auch direkt bei uns im Studio an. Die Frage kommt von Peter Grandi, und Peter Grandi sagt, lieber Tom, liebe Katrin, sehr interessant, was ihr am Anfang gesagt habt, Integrität ist wichtiger als Erleuchtung. Das, was Spiritualität ist, wird aus dieser Perspektive neu definiert.
Stimme ich dir total zu, Peter. Und es ist genau auch meine Erfahrung, was ich vorher sagte, dass das für mich eine der erleuchtendsten Momente war über das, was es wirklich bedeutet, was Spiritualität ist. Genau so, wie du es beschreibst.
Ja, und auch die Tatsache, dass Bibel...
Ich bin jetzt doch an der Leitung.
Ah ja, ja, okay, hallo. Peter. Schön.
Ja, ja. Also mittlerweile hat die Anrage geklappt, danke.
Super. Ja. Wolltest du zu der Frage oder zu der Anmerkung noch was zusagen?
Ja, also das spricht mir aus dem Herzen in gewisser Weise, weil ich das auch so allmählich erst verstehe. Und ich finde das sehr schön, dass du das so klar ausgedrückt hast. Ich merke auch, dass ich immer mehr darauf gucke, was Menschen tun, als das, was sie sagen oder was so ihre Erfahrungen sind. Ich finde, das ist eigentlich die... ja, es sagt mehr über den Menschen aus, als, wie du am Anfang auch sagtest, als das, was sie erzählen, was sie erlebt haben und so weiter, als eben das, was sie tun. Das ist eigentlich ganz einfach, ne? Genau genommen.
Genau. Ist schön, dass du das ansprichst, weil das ist auch das ist etwas, was mich auch immer wieder beschäftigt. Und ich glaube, dass es eigentlich vielen, wenn nicht allen von uns so geht, zumindest wenn es die anderen Leute betrifft, vielleicht nicht so sehr, wenn es einen selbst betrifft. Das, was einem wirklich interessiert, ist, wie ist der andere? Im Sinn von, welches Potenzial in der Begegnung macht er möglich? Was kann er hier halten? Wie sehr kann er sich mit seinem eigenen Selbstbezüglichkeit draußen lassen, um was Größeren Platz zu machen? Und das interessiert mich viel mehr als die tiefsten Einsichten, die jemand hat, oder die klarsten Hellsichtigkeiten, die jemand hat. Und ich möchte damit nicht weder die Einsichten noch die Hellsichtigkeiten von jemandem noch die Sensibilität von jemandem kleinreden. Darum geht es mir gar nicht. Ich möchte nur betonen, wie um viel wichtiger mir die Erfahrung ist, dass ich merke, Moment mal, da ist jemand, der ist wirklich, der hat die Integrität und der hat auch die Demut, hier etwas Platz zu machen oder etwas zu halten, das ich als sehr entscheidend empfinde.
Ja, und wir reden ja nicht von Verhaltensregeln, sondern von der Integrität im Zusammenhang mit der Stelle, sage ich mal, in uns Menschen oder dem Platz in uns Menschen, was wir als Seele so mal definieren, oder diese Kapazität, die wir haben für Integrität, die sich entwickeln kann. Und das ist keine feste Verhaltensregel, die uns gesetzt wird, sondern wir reden über, was ist Spiritualität im 21. Jahrhundert, wo die 10 Gebote nicht mehr ausreichen, sondern wir uns erkennen in einem sich immer entwickelnden Universum. Und darauf eine Antwort zu finden, was heißt es dahin, als Mensch davon Ausdruck zu werden. Ja, und da eben diese Integrität, wem oder was gegenüber, ist im Grunde die Frage, Integrität diesem sich ständig entwickelnden Kontext gegenüber.
Ja. Ja, das ist ja eigentlich dann noch der nächste Schritt. Nicht nur, dass das Umfeld nicht statisch ist, sondern noch eine Dynamik hat, dass der mal praktisch immer hinterherhächelt.
Dem man hinterherhächelt oder dem man den Weg macht? Weil ich glaube, zumindest als Ideal, dass wir die Katalysatoren des Möglichen sind. Dass einfach durch unsere Anwesenheit etwas möglich wird. Weil einfach die Tatsache, dass wir bewusstseinsfähige und auch zu bewusstseinsbewusste Wesen sind, die dadurch auch einen Sinn für das Mögliche haben, das macht ja unter anderem unsere Bewusstseinsfähigkeit auch, dass wir einen Sinn für das Mögliche haben. Nur wir Bewusstseinswesen haben diesen Sinn. Aber mit diesem Sinn, und das ist dann vielleicht nicht der 6., sondern der 7. Sinn, ist auch eine Verantwortung einhergehend. Weil in dem Augenblick, in dem ich, und sei es nur ahnungsmäßig, sei es nur umrissmäßig einen Sinn entwickelt für reale Möglichkeit. Für die reale Möglichkeit, um es jetzt wirklich ganz groß zu sagen, des Kosmos in uns. In dem Augenblick bin ich in der Position der Verantwortung. Wie gehe ich denn damit um? Ich merke, Moment mal, da ist etwas sichtbar, das noch nicht real ist, aber als Möglichkeit sich zeigt und das durch uns, mich, in die Realität reingebracht werden kann. Wie gehe ich damit um?
Hallo?
Ja.
Ja, hallo.
Ich frage mich gerade, inwieweit, also auf diese Frage hin, wie gehe ich damit um, inwieweit, wenn ich diese Erfahrung nicht in irgendeiner Art und Weise umsetze, indem ich das in irgendeiner Art und Weise ausdrücke, wie dann die, ob oder wie, inwieweit überhaupt diese Tiefe dann noch da bleibt, weil im Grunde, wenn ich da genau hinschaue, dann ist da gleichzeitig auch so ein Drang, das auszudrücken, egal jetzt wie schwierig das ist oder wie leicht das klappt, aber und in diesem dem nicht nachzugehen, tue ich ja der Erfahrung in einer gewissen Art und Weise auch Gewalt an und also mein Gefühl ist einfach, dass dann so dieses dieses gleich oder dieser weiß ich, wie ich das jetzt nennen soll, dieser Fluss meinetwegen, wie da irgendwas gebrochen wird, was da nicht mehr wirklich funktioniert.
Ich glaube, ich habe dich noch nicht so ganz verstanden.
Ja, ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, das auszudrücken, aber wenn ich diesem Drang nicht nachgehe, das auch, also ich finde, in so einer Erfahrung von Tiefe ist, liegt auch immer schon, egal wie tief, oder da liegt dann immer schon so diese, da liegt es mit drin, dass ich das auch in irgendeiner Weise ausdrücken muss, damit es in Bewegung bleibt und überhaupt
ja,
eine Bewegung stattfinden kann oder eine Entwicklung. Und wenn ich frage mich halt, wenn ich dem nicht nachgebe, ob das nicht denn vielleicht auch einfach wieder rückwärts geht oder ob das
ja,
vielleicht auch wieder verschwindet oder einem ja.
Ja, also ich denke auf jeden Fall, also im gleichen Maße wie unsere Erfahrung und unsere Kraft gestärkt werden kann so dass wir wirklich, wie Andrew hier das beschreibt, Boden unter den Füßen gewinnen, wenn wir auf diesen Impuls reagieren, auf diese Erfahrung reagieren, im gleichen Maße, wenn wir das nicht tun, verschwindet es und wir drängen es in den Hintergrund. Und ich glaube, deswegen ist es so absolut wichtig, wenn wir uns entschieden haben, auf den spirituellen Weg zu gehen und uns entwickeln wollen, spirituell entwickeln wollen, dass wir diese Integrität entwickeln, uns da das nicht zu erlauben, nicht darauf zu reagieren.
Also meiner Erfahrung nach kann man hier einfach zwei Dynamiken entfalten. Und das eine ist das, was du am Anfang angesprochen hast. Wenn da dieser Impuls da ist, dann verlangt dieser Impuls nach seiner Entfaltung. Und das ist exakt das, was Ender das authentische Selbst nennt. Dieser Entwicklungsimpuls des Eros selbst, des Kosmos, der nach seiner Selbstentfaltung drängt und der unsere eigentliche Natur ist. Und dann gibt es den Impuls, das wegzuschieben und mich in meiner Getrenntheit wichtiger zu nehmen. Und das ist Ego. Und es ist nicht ausgemacht, auf welche Seite ich mich stelle. letztendlich ist es meine Entscheidungsfreiheit, in dem Augenblick, in dem ich den Impuls so wahrnehme, wie du ihn gerade beschrieben hast, verliere ich so etwas wie eine Unschuld. Weil bis dahin habe ich im Prinzip einfach, könnte ich eine Unschuld in Anspruch nehmen, diesen Impuls nicht wahrgenommen zu haben. Aber in dem Augenblick, in dem ich ihn wahrgenommen habe, muss ich mich irgendwie dazu verhalten. Aber es ist noch nicht ausgemacht, dass ich diesen Impuls wirklich in mir freien Raum gibt, weil es gibt genügend Impulse dagegen, die auch in mir aktiv sind, die einfach sagen, meine Bequemlichkeit, mein Stolz, mein was auch immer, das ist das eigentlich, was mich wirklich interessiert, und dieser große Kontext, der soll mich mal in Ruhe lassen. Der ist zu groß für mich, das ist nicht meins, das sollen andere oder wie auch immer. Und die berühmten 51%, die mir immer wieder hier reinbringen, weil sie so eine magische Zahl in der Arbeit von Enno Cohen sind, ist in einer Skala von 0 bis 100, wo diese zwei Impulse, dieser Selbstbezug auf der einen Seite und dieser universelle Werdensimpuls des Eros auf der anderen Seite, diametral entgegenstehen, wo stehe ich damit? Und im Augenblick, wo ich zumindest über die 50% Marke, also bei 51%, mich auf die Seite des Entwicklungsimpulses gebe, entwickelt sich eine Eigendynamik dieses Entwicklungsimpulses. Und die eigentliche Aufgabe, und das hat insofern auch gerade mit dem Thema von heute zu tun, weil das ist Seelenstärke, sich über diese 51% Marke zu halten. Und gemeinsam eine Kultur zu entwickeln, die sich zumindest auf dieser 51% Marke hält, damit dieser Werdensimpuls des Eros zur dominierenden Kraft unserer Kultur wird und nicht die Selbstbezüglichkeit des Egos. Aber es ist unsere Entscheidungsfreiheit, die letztendlich hier den Ausschlag gibt.
Ich finde es ganz spannend, dass du gerade das so beschrieben hast, über der 51% Marke zu halten, weil ich das noch nie so betrachtet habe. Ich habe das eher so betrachtet, dass ich da überhaupt erstmal da, also dass ich mich dahin bewege oder dass das irgendwie mein Ziel ist. Oder was heißt mein Ziel? Also das
ja. Nee, das ist auch total. Finde ich auch total legitim, so wie du das siehst, weil es ist auch zuerst einmal die Aufgabe, auf diese 51% zu bringen. Da hast du vollkommen recht, das ist ja nicht ausgemacht. Aber eine Stabilität des Neuen bekommt es, wenn es eine Stabilität bei 51% bekommt. Und das Schöne daran ist, es muss nicht 100% sein. Bei 51% ist noch ein Haufen Ego dabei.
Ja, und wenn man sieht, dass man selber sich vorwärts entwickelt von 3% auf 10%, auf 15%, auf 20% und man merkt, da wächst etwas in einem, dann an einem gewissen Punkt weiß man, hier ist ein Umschlag und hier wird wirklich was Fundamentales gefragt von mir. Und das ist, wenn man wirklich erkennt, ist das wirklich etwas, was konstant mein Leben verändert, radikal. Da hat der Computer im Hintergrund unser Leben verändert.
Ja, vielleicht ist ja auch noch jemand in der Leitung, der sich in den letzten Minuten hier noch mit einschalten möchte.
Also ich habe eine kurze Frage. Ich war zwar schon mal dran, aber und zwar mit den Prozenten habe ich jetzt auch gerade darüber nachgedacht, also woran man das so merkt in der Selbstwahrnehmung. Ich habe das immer wieder auch mal versucht zu verstehen von Endro mit den 51%. Meine Frage ist, ob man da ein paar konkretere Kriterien hat, mit denen man so ein Gradmesser hat, wo man da steht. Also Katrin hat es ja eben so ein bisschen beschrieben, ne?
Ja.
Aber das ist, ja.
kann da nur unsere Technologie dazu sagen.
Ja.
Die heißt Dialog mit Leuten, die an dem Gleichen interessiert sind. Und von Leuten, die an dem Gleichen interessiert sind, auch von außen wiedergespiegelt zu bekommen, was hier da ist. Und es braucht natürlich eine Voraussetzung, weil die Voraussetzung ist, dass es wirklich auch ein Kontext ist von Menschen, die an diesem mehr als 51% irritiert sind. Aber wenn das authentisch ist, dann besteht eine hohe Möglichkeit, ich sage es einmal so vorsichtig, dass sich hier der Blick klärt. Weil eine Garantie habe ich auch keine. Eine andere Sache ist natürlich, und das ist auch konkret die Arbeit, die wir machen, ist, mit jemandem zu arbeiten oder jemandes Schüler zu sein, dessen Blick ich tief vertraue und dessen Reflexion ich tief vertraue. Aber auch hier ist die Voraussetzung eine Vertrauensvoraussetzung. In beiden ist die Voraussetzung Vertrauen, und Vertrauen heißt deswegen Vertrauen, weil es keine Garantie ist. Und Vertrauen muss gerechtfertigt sein, und das ist eine sehr heikle Frage, aber es ist die beste Technologie, die ich kenne. Mir fällt jedenfalls keine andere ein. Und überall, wo meines Erachtens Menschen in dem Sinn zusammenkommen, besteht diese Möglichkeit.
Weil was du dann siehst in diesem Zusammenkommen, ist, du siehst eigentlich, auf welchen inneren Grundsätzen basieren meine Entscheidungen. Was ist mein Wertekontext und was ist der Wertekontext in einem in einer erleuchteten Perspektive oder einem kosmozentrischen Perspektive oder der Perspektive eines höheren göttlichen Bewusstseins. Und darin diese Reflexion zu finden, ist natürlich als postmodernes, hyper-egoistisches, geprägtes Individuum sehr schwer, das alleine zu tun.
Ja. Und es braucht eine Peer Group von Leuten, die hier wirklich was halten können gemeinsam. Und dann wird ein Dialog möglich, der hier wirklich auch was sichtbar macht. Oder um es mit einem philosophischen Wort zu untermauern oder eine philosophische Note zu geben, das hat zumindest nach meinem Verständnis viel mit diesem kommunikativen Handeln zu tun, was hier also ein Habermascher Begriff ist, aber dieses kommunikative Handeln, in dem du gemeinsam kommunizierst und handelst und daraus eine Perspektive gewinnst, das bringt es meines Erachtens in die Sichtbarkeit.
Also in die Sichtbarkeit, wo man steht, quasi.
Ja, genau.
Ja, also ich gebe dir recht, dass dieser Dialog einem hilft, quasi den eigenen Standpunkt zu erkennen. Ja? Also ich merke im Alltag, dass ich auch auf der Suche bin und gucke, wo kommen die Impulse her. Aber ich kann nicht mehr genau unterscheiden, wo sie herkommen.
Ja. Ja.
Also mehr aus dem höheren Kontext oder mehr aus dem Ego. Also das ist ja manchmal wirklich sehr subtil, das so genau sehen zu können.
Aber lass mich die Frage in einem vollkommen anderen Kontext stellen. Ja? Woran sieht man, dass etwas gute Musik oder gute Kunst ist? Hat es nicht damit zu tun, dass man sich das gemeinsam erarbeitet in einem Feld, in dem zum Beispiel Musik, einfach das Verständnis für Musik durch Menschen, die hier schon ein tiefes Verständnis haben, entwickelt wird, und man in der Auseinandersetzung mit jenen, die hier einfach vertrauenswürdig sind und mir auch was zeigen können, mein eigenes Sinn für das, was Kunst, was Musik ist, eine ganz andere Dimension annehmen kann.
Ja, weil es in der Kunst und Musik Kriterien gibt, ne, die man wahrnehmen kann und über die man sprechen kann.
Ja. Yeah.
Und was die ganze Sache dann ein Stück weit aus dem rein Subjektiven wieder raushebt.
Ja. Yeah. Okay. Wir sind jetzt auch am Ende unserer Sendezeit. Falls es noch eine ganz letzte Frage geben sollte, müsste die jetzt gestellt werden. Und ansonsten herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Für die Beteiligung heute und für dieses Thema, das wirklich ein grundlegendes Thema ist für die Frage, wie man sich einem spirituellen Leben stellt, meines Erachtens. Und was von dem hängt sehr viel ab, wie sehr wir uns dieser Frage stellen. Ich glaube, dass einfach der Dialog um diese Frage in sich schon eine wichtige spirituelle Praxis ist. Nächste Woche haben wir in Radio und Leiden next wieder unsere Interviewserie, zu der wir Sie wieder per E-Mail einladen werden. Und diejenigen von euch, von Ihnen, die auf Facebook sind, wir würden uns auch freuen, auf Facebook vielleicht Anmerkungen, Eindrücke zu dieser Sendung von euch zu hören und das Gespräch vielleicht auf diese Art und Weise auch weiterzuführen. Und wir werden auch auf Facebook die Einladung für die nächste Sendung mit aussenden. Sie können genauso Ihre Fragen auch während der Woche an unsere E-Mail-Adresse radio@enlightennext.org schicken. Und auf unserer Website können Sie sich gerne auch eintragen, um unsere E-Mail-Aussendungen regelmäßig mit den Einladungen und den Themen für die folgende Woche zu bekommen. Die Adresse dafür ist...
Sie schicken uns eine E-Mail auch an radio@enlightennext.org.
Genau.
Wir tragen sie dann hier in unsere Mailinglist mit ein. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank und einen schönen Abend.
Einen schönen Abend.